Die Zeichnungen sind manche ja von einer Frische, das ist unglaublich. Es gibt Zeichnungen, die sind 150 Jahre alt und die sehen aus wie gestern.
Herzlich willkommen in Folge 118 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist der Kunsthistoriker Mario von Lüttichau und er wird uns die Geschichte von Walter Bauer, Jahrgang 1901, erzählen. Bauer war ein deutscher Industriemanager und Unternehmer und seine große Liebe galt der Kunst. Er sammelte vor allem Künstler, die während der NS-Zeit verfemt waren. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken von Paula Modersohn, Emil Nolde, Lovis Corinth, Hans Barlach, Max Beckmann, Oskar Kokoschka oder Käthe Kollwitz. Nur ein einziges Mal wurde seine Sammlung der Öffentlichkeit vorgestellt. 1968 starb Bauer dann. Seitdem ruht sein Schatz im Verborgenen. Nun ist die Sammlung wiederentdeckt worden und wird in den kommenden Winterauktionen am 27. und 28. November bei Griesebach versteigert. Mario von Lüttichau hat das Projekt begleitet und erzählt uns die faszinierende Geschichte eines Mannes und seiner großen Leidenschaft. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Mario von Lüttichau. Mario, erzähl uns doch zunächst einmal, wer du bist, von deinem Werdegang, deinem Schwerpunkt, deiner Funktion.
Naja, die Kunst hat mich eigentlich immer interessiert und das hat mit meinen Eltern zu tun, respektive mit meinem Großvater, meinem Onkel, alle waren sie mit der Kunst in irgendeiner Weise verbunden und haben mich da ja auf den Weg gebracht. Sie haben mir sehr viel über Ästhetik beigebracht, über Sehen. Mein Onkel hat fotografiert, ich habe zugeguckt, ich habe viel, viel dadurch erfahren. Es hat mit meiner Familie schon sehr viel zu tun. Und als Student dann in München, danach war ich dann in Gemäldesammlungen als Volontär, bin dann aber hier in Berlin schon gewesen in den späten 80er Jahren und der Berlinischen Galerie und habe damals die Kulturhauptstadt 88 mit vorbereitet, was für mich nochmal ein Studium der Moderne war, weil ich komme eigentlich aus dem 19. Jahrhundert und früher, was das Studium anging. Und dann war ich, was mich natürlich sehr stark geprägt hat, über 27 Jahre am Museum Folkwang in Essen. Und habe dort die Sammlung geleitet und habe dort natürlich sehr viele Reisen gemacht, die mich weitergebildet haben. Ob das jetzt in Amerika war hauptsächlich, aber auch Japan hat mich sehr interessiert, auch geprägt, muss ich sagen, in vielerlei Hinsicht. Jedenfalls habe ich dann so, ist mein Kreis sozusagen geschlossen gewesen und dann mich auf die ganz andere Seite kapriziert. Ich hatte immer schon mit dem Kunsthandel zu tun. Vor allen Dingen hatte ich auch mit Auktionshäusern zu tun, die mich gefragt haben, ob das Werk echt ist. Ich habe über Otto Müller das Werkverzeichnis gemacht zum Beispiel, aber auch über andere Künstler, über Meerfeld, über Röhricht, also über ganz viele auch nicht so bekannte Künstler. Und dadurch hatte ich immer Kontakt. Also ich kannte alle wichtigen Auktionshäuser. Ich kannte auch natürlich Bernd Schulz. Ich kannte Hahnstein. Ich kannte, also das war für mich als, oder Ketterer in München, für mich war das eigentlich ein logischer Weg, dann aus dem Museumsbereich in den Handel zu gehen, speziell in Auktionshäusern. Und das mache ich jetzt bald 8 Jahre. Und für mich ist es eine große Erfüllung, weil ich auf der einen Seite den Dingen weiter nachgehen kann, mich mit Kunst beschäftigen kann, schreiben kann, aber auch ein bisschen strukturell denken kann, versuchen mit den Mitarbeitern beziehungsweise mit den Kollegen und Kolleginnen einfach etwas Neues zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Ansatz. Und ich bin ja nicht fest angestellt, sondern ich bin freier Berater und ich finde das auch sehr wichtig, denn dadurch bin ich unabhängig und kann mich eigentlich wie so ein Fisch in so einem großen Unternehmen bewegen und überall gucken, wo es denn was Interessantes zu entdecken gibt.
Wir beide, Mario, sprechen heute über etwas, das jahrzehntelang verborgen war und bald zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wird, nämlich die Sammlung von Walter Bauer. Die wird in den Winterauktionen bei Griesebach versteigert. Die Tatsache, dass wir diese Sammlung bald sehen, ist das Ergebnis von Teamwork hier bei Griesebach, also die jahrelange Akquise von Diandra Donecker und Britta von Kampenhausen, sorgfältige Provenienzforschung. So ist dieser Schatz gehoben worden, der es nämlich ist und der letztlich 60 Jahre in dem Keller eines Reihenhauses geruht hat. Erzähl uns doch bitte, welchen Schwerpunkt hat diese Sammlung?
Sie hat einen Schwerpunkt in der Zeichnung. Also es ist etwas ganz Besonderes, und zwar Zeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts sehr ausgewählt. Die Sammlung beginnt ja mit Friedrich, mit Schinkel, Blechen und sie endet letztendlich mit Schlemmer, Kirchner. Also das ist ein großer Bogen und dazwischen drin sind fantastische Arbeiten, die von einer wie soll ich sagen, Qualität, also von einer ausgesuchten Qualität ist. Es ist eine Sammlung von Zeichnungen, die von Walter Bauer zusammengetragen worden ist, mit einer Hilfe, das werden wir noch drüber reden. Und es ist auch einmal ausgestellt worden, die Zeichnungen nur 1967 in Karlsruhe in der Kunsthalle. Das war noch zu Lebzeiten, Bauer stirbt 68 und dort ist ein Überblick, aber es ist keine wirkliche Veröffentlichung.
Ja.
Nach dem Tod von Bauer, und das ist eigentlich so interessant, haben die Kinder, die Erben, die Gemälde, die es gibt, gab ganz wunderbare Gemälde, da komme ich auch vielleicht noch drauf, die haben sie hängen gehabt. Sie haben auch die Skulpturen im Haus weiter gehabt und so, aber die Zeichnungen haben sie praktisch, ja, ich würde nicht sagen versteckt, sie haben sie archiviert in einer gewissen Weise und deswegen sind manche ja von einer Frische, das ist unglaublich, dass plötzlich etwas zu sehen ist, wo man denkt, wenn die jetzt an der Wand gehangen hätten, dann hätten die einen Schaden. Nein, sie haben eben keinen Schaden und da gibt es Zeichnungen, die sind 150 Jahre alt und die sehen aus wie gestern. Also das ist einfach was ganz Wunderbares.
Wer war eigentlich Walter Bauer? Woher stammte er und wann hat er angefangen, Kunst zu sammeln?
Also wann er wirklich Kunst gesammelt hat oder anfing Kunst zu sammeln, das wissen wir nicht wirklich. Es gibt Hinweise, die in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg führen. Ich würde mal sagen so 36, 37. Und er war ja ein erfolgreicher Manager, der angefangen hat in Heilbronn, ist er aufgewachsen, hat dort eben einen ganz wichtigen Menschen kennengelernt, den späteren Bundeskanzler Theodor Heuss. Und der war etwa 15 Jahre älter. Und der hat ihm geholfen, ganz gewisse Dinge einfach zu, ja, wie soll ich sagen, anzugehen, zu verändern. Er hat ihm auch gesagt, er muss studieren. Er hat aber nur die mittlere Reife, hat zwar eine Banklehre gehabt und hat dann das Abitur nachgemacht und hat dann Wirtschaft und Jura studiert. Und das hat ihn dann sofort nach Berlin gespült in eine, ja, wichtige Firma, nämlich in eine Handelsbank, weil er ja Banker war. Und diese Handelsbank gehörte einer jüdischen Familie, nämlich der Petschek-Konzern. Und diese Familie lebte in Prag und in Nausik, also sie waren in Tschechien, und hatten aber in Deutschland eine Handelsbank gegründet. Und diese Handelsbank war ganz wichtig für ganz viele Unternehmen, um dort eben ihre Geschäfte zu absolvieren bzw. durchzuführen. Und nebenher, und da geht der Schritt weiter, ist dann gewesen dieses Kohlesyndikat, wo er dann eingestiegen ist als eine Art Assistent der Geschäftsleitung und hinterher wurde er praktisch der Geschäftsführer dieses Kohlesyndikats, was eben von dieser Familie Petschek in Deutschland und natürlich auch in damals noch dann schon in Böhmen-Mähren unterhalten wurde.
Dieses Kohlesyndikat, dem er vorsteht, das wird im Folgenden mit seiner Mithilfe, also mit Walter Bauers Mithilfe, und der eines Anwalts arisiert. Ist das ein etwas düsterer Punkt im Leben von Walter Bauer oder wie schätzt du das ein?
Es ist erstmal, denkt man natürlich, alles, was arisiert worden ist, hat eine, ja, ein Schicksal oder dahinter steht ein ganz großes Schicksal. Nun ist es so, dass die Familie Petschek schon sehr früh Deutschland verlassen hat, nämlich 32, und die eigentlichen Gründer dieses Universums, muss man schon fast sagen, sind schon relativ früh gestorben. Es waren also sozusagen die Kinder und die Nachfolger. Die haben sich in London und New York niedergelassen und die Firma wurde praktisch von Bauer letztendlich geführt. Und als dann diese ganzen Arisierungen gewesen sind, musste er natürlich auch überlegen, wie kann er das leisten. Und da kam ihm ein Anwalt, ein erfahrener Jurist, Carlos Wetzel, zu Hilfe und die beiden haben dann versucht, das zu verkaufen im Sinne der Familie. Und dann kam etwas ganz Ungewöhnliches, nämlich Göring, der damals ja Reichsminister in Preußen war, der hat dann gesagt, Moment mal, das wird jetzt in dem Sinn nicht arisiert, sondern es wird verstaatlicht. Das wird nicht eine, wie soll ich sagen, deutsche Familie oder deutscher Namen oder ein Manager eingesetzt, sondern es wird verstaatlicht. Und deswegen ist dann ist eine ganz glückliche Geschichte gewesen. Es wurde dann an die praktisch an die Erben bzw. an die Familie Flick weitergegeben. Wahrscheinlich war IG Farben auch noch mit beteiligt. Jedenfalls ist es so, dass diese Firma dann voll entschädigt worden ist.
Die Familie Petschek.
Die Familie Petschek ist voll entschädigt worden und das Geld, soweit ich das jetzt beurteilen kann, haben sie auch bekommen. Und das ist natürlich eine völlig andere Geschichte. Also deswegen war eigentlich das, was Bauer damals gemacht hat, eine ein Glücksfall für ihn. Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn natürlich er das arisieren hätte müssen und er dann eigentlich der Beteiligte gewesen wäre in irgendeiner Weise und vielleicht sogar der Nutznießer, weil er ja die Firma gut kannte.
Walter Bauer schließt sich dann der oppositionellen Bekennenden Kirche und dem Freiburger Kreis um Dietrich Bonhoeffer an. Bonhoeffer wird bekanntlich verhaftet und Walter Bauer kurze Zeit darauf auch. Ist Folter und Verhören ausgesetzt und letztlich, was ihn rettet, vor einer Verurteilung und auch der Todesstrafe, ist der Einmarsch der Russen 1945 in Berlin.
Ja, das
was
ist,
passierte dann?
Ich glaube, die Verbindung zu Bonhoeffer haben ja viele Leute ja in das Fadenkreuz ja gebracht, der Nationalsozialisten. Und er war ja schon zurückhaltend, er war nicht so direkt beteiligt, aber er war bekannt, denn er hat an den Grundlagen und an den Schriften, die Bonhoeffer mit seinen, muss man fast sagen, Anhängern und Freunden entwickelt hat, da war er dran beteiligt. Also der Name war klar, er hat da mitgearbeitet. Und es wurde ja dann noch viel komplizierter, als dann das Attentat war, hat man ja nicht nur den Kreis um Stauffenberg praktisch verhaftet und gesucht, wer da alles mitgewirkt hat. Das war ja eigentlich das Militär und weniger die Zivilisten. Aber das hat man ausgeweitet und hat natürlich alle, die in irgendeiner Weise fremd gedacht haben und zumindest sich in die Opposition zurückgezogen haben, vielleicht auch im Exil, im oppositionellen Exil, die hat man dann verhaftet. Und darunter fiel er auch. Also es war nach Juli 44. Und er ist dann eben im Gefängnis gewesen und damals, muss man auch sagen, hat er nochmal wieder Glück gehabt in einer anderen Form. Freisler war ja gefallen, beziehungsweise lebte nicht mehr. Und so ist ja dieses ganze Anklagesystem, was die Nationalsozialisten entwickelt haben, ist damit zusammengebrochen. Mhm. Es war also nicht mehr diese Struktur da, die Freisler gegeben hatte. Und in diesem Moment wird er zwar angeklagt und er weiß, dass er damit die Todesstrafe hat, aber die Russen sind schon sehr, sehr nah um Berlin herum und es muss damals ein Chaos gewesen sein, ist ganz klar. Ich meine, spätestens ab 5. Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eigentlich Berlin eingeschlossen. Und vorher sind ja alle Leute, die irgendwie konnten, sind ja aus Berlin weggegangen. Also vor allen Dingen die, die gehen mussten, weil sie genau wussten, dass sie nicht in die Hand der Russen fallen dürfen, beziehungsweise verhaftet oder in Gefangenschaft geraten. Also deswegen war das sein Glück. Er wurde freigelassen und konnte dann Berlin verlassen. Seine Familie war schon weg von Berlin, die lebte schon in Fulda.
Kommen wir wieder zur Kunst, die Walter Bauer gesammelt hat. Er hat sich vor allem begeistert für die Kunst der Expressionisten und engagierte sich für Künstlerinnen und Künstler, die während der NS-Zeit verfemt waren und als entartete Kunst beschimpft wurden. Diese Sammlung hat er aufgebaut mit Hilfe oder in Zusammenarbeit mit Heise. Das haben wir vorhin schon gesagt. Erzählst du uns, wie diese Zusammenarbeit gelaufen ist?
Wie er Heise kennengelernt hat, ist auch nicht so ganz deutlich. Wir vermuten, dass nachdem Bauer ja 24 nach Berlin gezogen ist mit der Familie und dort die Handelsbank hatte, dann war Theodor Heuss, die lebten in der gleichen Straße in Berlin, in Zehlendorf. Und Heise, nachdem er 1933, er war ja von am Behnhaus in Lübeck, Direktor, wird er 33 entlassen, zieht er nach Berlin und schreibt dann unter anderem für die Frankfurter Allgemeine, das heißt, die hieß damals noch nicht Allgemeine, sondern die Frankfurter Zeitung, und er machte dies und jenes, Vorträge etc. pp. Und kümmerte sich auch eben um Verkäufe, um Vermittlungen. In diesem Umfeld, kann ich mir vorstellen, hat er Walter Bauer kennengelernt, über Heuss. Irgendwie haben sie sich kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und dann entwickelten sie eben eine Strategie, die zweigleisig war. Das eine war, dass Heise dann in der Zeit, wo die ersten Verkäufe waren, wo die Aktion Entartete Kunst gestartet ist, das war ja 1937, im Juli hat man das erste Mal die Museen besucht und hat Bilder für München beschlagnahmt, für die Ausstellung Entartete Kunst, die am 19. Juli 37 eröffnet worden ist in den Hofgartenarkaden und ist dann nochmal an die Museen gegangen, nachdem Hitler das gesehen hat, das wollte dann, dass also alle Werke sozusagen beschlagnahmt werden, die nach 1910 entstanden sind. Und Heise wusste das natürlich alles, weil er wusste ja auch, was in seinem alten Museum passiert ist in Lübeck. Er wusste natürlich, was in der Nationalgalerie passiert. Er wusste, was in allen Museen passiert. Und dort hatte er natürlich auch Kontakt zu den Händlern. Und diese Händler, die diese Kunst verkaufen durften, waren ja vier. Das war Gurlitt, Buchholz, Böhmer und Möller. Und diese vier Künstler kannte er natürlich. Die waren in Berlin. Nicht? Böhmer war zum Beispiel in Güstrow, der war ja Sekretär von Barlach. Er war auch übrigens Bildhauer selber. Und er wusste natürlich, wie all diese Dinge laufen. Buchholz war eigentlich Buchhändler, aber hat dann in der Kunst, hat dann immer mehr in den Kunsthandel hinein sich entwickelt. Und Gurlitt war Direktor in Zwickau und ist dort aber schon sehr viel früher gegangen, 29, und war mit Heise zusammen, die haben Barlach-Projekte gemacht. Also Möller war Galerist von Dresden, gelernt in Breslau und dann in Berlin. Die haben alle untereinander irgendwie die Nasen zusammen gehabt, die wussten genau, was passiert. Und da kam Heise auf die Idee, nachdem wahrscheinlich Bauer gesagt hat, das interessiert mich, pass mal auf, ich habe die und die Kunstwerke, die kommen aus den Museen. Und die kannst du kaufen, die sind absolut toll, die sind in Museen gewesen, es hat eine Qualität. Und das hat er dann gemacht. So kam ja dieses berühmte Selbstporträt von Paula Modersohn in die Sammlung von Bauer.
Und es war den Nationalsozialisten gar nicht recht, dass die Werke aus den Museen verkauft wurden, oder?
Doch, die wollten das, aber sie wollten es nicht, dass es an Deutsche
beziehungsweise sie wollten Dividenden verkaufen. Damit.
Die wollten Devisen damit erwirtschaften. Und das war ja eigentlich verboten und das war ein sehr mühsames Geschäft für die Händler. Es gab ja auch andere Leute, die dann von der Kommission bedient worden sind, ob das das Auktionshaus Fischer in Luzern gewesen ist, ob das Georg Schmidt gewesen ist in Basel, der Direktor, der gekauft hat. Da gab es noch viele ganz andere Leute. Aber eben auch Heise hat vermittelt. Er hat es dann eben bei Böhmer gefunden oder hier und da und hat es eben an die Leute vermittelt. Also es ist viel mehr in Privatsammlungen. Ich denke an Sprengel. Der Ursprung der Sprengel-Sammlung in Hannover ist eigentlich aus der, soll ich sagen, Zuführung von Museumsbesitz gewesen, die er über die Händler bekommen hat. Sonst wäre die Sammlung gar nicht von dieser Qualität gewesen. Ja, das ist also ein ganz interessanter Fakt. Und da gibt es noch viele, viele andere Dinge, wo Bilder aus den Museen über die Kommission in Schloss Schönhausen, die es verkauft haben, in Privatbesitz in Deutschland gekommen ist. Und das ist viel mehr, als wir das vermuten. Es ist aber noch nicht alles erforscht. Nur bei Bauer wissen wir jetzt, dass er etwa 5, 6 wichtige Bilder erworben hat, unter anderem eben auch aus dem alten Museum von Heise. Das wusste er, das ist dort beschlagnahmt worden. Dann hat er eben gesagt, na komm, dann nehmen wir das eben raus. Dazu gehörte eben dieses Selbstporträt und dann gab es aus Dresden, gab es von Nolde ein wunderbares Stillleben aus 1915. Dann hatte er von ein herrliches, wirklich ein tolles Skulptur von aus Holz von Barlach aus Karlsruhe. Der wusste ja, wo die Sachen herkamen und hatte die Sammlung aufgebaut. Das ist der eine Teil.
Warum war seine Sammlung eigentlich so lange verborgen?
Die Gemälde und Skulpturen waren nicht verborgen. Ja. Aber er hatte zum Beispiel eine ganz frühe Arbeit von Kolbe, nämlich den Tänzer Nijinsky aus 1912. Und die hat er aber dann zum Beispiel von Heise zugesprochen bekommen. Also Heise hat die Arbeit organisiert, wo wissen wir noch nicht oder da sind wir noch am Forschen, und hat sie aber eben an Bauer verkauft. Er hatte aber auch von Marx, Gerhard Marx, eine Figur, Mutter und Tochter, die ist 1940, hatte die gekauft bei Buchholz und ist auch dort erst fertig geworden. Das sind so Wege, wo man sich denkt, wie passiert das eigentlich? Und Buchholz hat immer noch Ausstellungen gemacht, hat auch dafür, musste auch darunter leiden, weil manchmal Sachen bei ihm beschlagnahmt worden sind aus der Galerie. Aber 1940 ist dieses ausgestellt gewesen hier in Berlin und Heise hat es sozusagen für Bauer erworben. So ist es in die Sammlung gekommen. Und diese Dinge, die waren zumindest in der Familie, die waren gezeigt. Manche Sachen sind auch schon mal früher verkauft worden. Dazu gehört ein Kokoschka, dazu gehört eine Landschaft von Courbet und dazu gehören noch 2, 3 andere Dinge. Aber die wichtige Zahl der Expressionisten, die blieben sozusagen in der Familie.
Nach dem Tod Walter Bauers, das war 1968, wird die Sammlung zwischen den Erben aufgeteilt. Und dann ist etwas Ungewöhnliches passiert. Der Kern der Sammlung, also die von Heise zusammengetragenen Zeichnungen und druckgrafischen Werke des 19. und 20. Jahrhunderts, sind unangetastet geblieben, unverpackt. Wie kam das? Haben die Erben nicht realisiert, auf was sie da Zugriff hätten? Oder?
Ich weiß es nicht, ob sie das realisiert haben. Vielleicht war das auch eine Abstimmung zwischen den Kindern und deren Kindern. Das waren ja dann die Enkel. Das sind ja jetzt die Enkel, die das den Schatz lüften und präsentieren und die ja selbst überrascht waren. Also ich weiß das von den ersten Begegnungen zwischen dem Haus Griesebach und den Erbenbauer. Und man sich das anschaut gemeinsam, dann waren die ganz überrascht, was sie eigentlich jetzt plötzlich entdeckt haben. Also ein Schatz. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht war das so, dass die Eltern, also die Kinder von Walter Bauer gesagt haben, das rühren wir nicht an, das ist eine geschlossene Sammlung. Und Walter Bauer hat irgendwann mal gesagt zu Heise, muss eine Briefstelle, es ist ja so und so deine Sammlung, du hast sie ja zusammengestellt. Und Bauer hat die Sache erworben, es gab dann zum Beispiel nach dem, also die Zeichnungen sind ja erst nach dem Krieg zusammengestellt worden. Gab es dann Auktionen, meinetwegen schon bei Ketterer, Stuttgarter Kunstkabinett. Und dann ist Heise dorthin gefahren und hat dann gesteigert im Auftrag von Bauer und hat ihm dann aber immer geschrieben, was er gesteigert hat und wie er das sozusagen, warum er es gesteigert, begründet. Und dann war er auch bei Haus Wedell in Hamburg. Und er hat also immer sehr gut gewusst, wo es was zu holen gibt.
Eine richtige Zusammenarbeit.
Und dann gab es eine Sammlung Husemann, die ist bei Ketterer in Stuttgart versteigert worden. Und dort hat er speziell Friedrich, Blechen und solche Sachen gekauft. Also das ist schon sehr genau und präzise, wie er da vorgegangen ist. Eben wie ein Profi auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite auch wie ein Connoisseur und ein Museumsmann. Also er versucht, eine Sammlung, wo nichts ist, eine Sammlung aufzubauen und da eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Linie aufzubauen, ja, in dem 19. Jahrhundert an Zeichnungen und da auch nichts unbedingt vergessen. Sind auch ganz, also jetzt nicht so berühmte Namen dabei, die aber eine hervorragende Qualität haben. Und genau das hat er gemacht. Somit ist eigentlich natürlich ein und das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, ein Bestand zusammengekommen von vielleicht 100, 120 Zeichnungen, die eben von einer Qualität sind, so dass wahrscheinlich die Kinder von Walter Bauer gesagt haben, das lassen wir jetzt erstmal liegen, jetzt machen wir nichts damit. Ja. Mal sehen, was sich daraus gibt. Und dann war es ja, wie gesagt, 67 ausgestellt das erste Mal, es gibt einen kleinen Katalog dazu. Aber ohne Abbildung oder ganz wenige nur. Und es gibt aber noch etwas anderes, was ich auch ganz interessant fand. Es gibt einen Katalog von 1941, den hat Heise geschrieben. Das ist sozusagen eine Handauflage, wo er die Werke, die damals schon in der Sammlung Bauer waren, beschreibt mit einer Abbildung und so weiter und da, wo die Herkunft ist. Das ist schon sehr präzise und auch sehr poetisch, wie er die Dinge einordnet.
Paula Modersohn-Becker hast du schon erwähnt. Sie ist also aller Wahrscheinlichkeit nach eines der Spitzenlose dieser Auktion, zumal Modersohn-Becker bei Griesebach regelmäßig Rekordpreise erzielt. Welches sind denn die weiteren Spitzenlose?
Ja, ich würde sagen, also gut, das Selbstbildnis von Paula ist deswegen so interessant, weil es eigentlich ungemein persönlich ist. Natürlich hat sie viele Selbstbildnisse gemalt, sie hat aber auch viele Selbstbildnisse gemalt, die so schablonenhaft sind, so fast ein bisschen skulptural. Dieses ist ein sehr interessanter Blick, ein sehr prüfender Blick. Im Sommer 1906, sie ist ja damals wieder in Paris gewesen, sie ist total happy, dort zu sein. Sie trifft sich übrigens mit Höttger und Lee Höttger, also die beiden, die dort sich damals auch kennengelernt haben, dann verbunden waren, die waren ja dann damals ein Liebespaar. Und sie schreibt ja an Otto Modersohn, schreibt sie, also ich weiß eigentlich nicht, ob wir noch zusammen sein sollten. Ich bin so, ich möchte doch, glaube ich, frei sein. Und ich glaube, dass sie dieses Selbstbildnis in der Zeit gemalt hat, weil sie guckt so total überzeugt in den Spiegel, ja, und malt sich. Und es ist nicht eine, also sie ist total stolz auf sich selber, ja, sehr überlegt. Das andere, und natürlich, um es zu Ende zu führen, 14 Tage später kommt Otto Modersohn und sie leben weiter und sie wird ja dann schwanger. Gut, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte.
Jetzt war aber ein Plan. Ja.
War aber ein Plan. So, nein, das andere Los ist natürlich Noldes Stillleben aus dem Jahr 1915, was in Dresden beschlagnahmt worden ist. Es ist deswegen so wichtig, weil Nolde in diesem Stillleben Dinge zusammenführt, die er eigentlich schon seit, ja, ich würde sagen, seit den 10er Jahren gesammelt hat und die er vor allen Dingen auf seiner Reise, die Exkursion nach Neuguinea 1314 unternommen hat. Da gibt es also ein kleines Schild, das die dort die indigene Bevölkerung hatte als Schmuckschild, ja, und das hat er mitgenommen, erworben, und das kommt auf diesem Stillleben vor. Es kommt noch ein Bronzehirsch vor und noch ein anderer Kopf, der irgendwie aus Asien stammt, und das Ganze mit einer Decke, die von Ada gewebt worden ist und so weiter. Das ist ein wunderschönes Stillleben, also hat eine hohe Qualität. Sicher toll ist die große Fehmarnlandschaft von, oder Küste, wie sie eigentlich richtig heißt, von Kirchner. Die hat Kirchner 1912 gemalt. Das zweite Mal ist er dort auf Fehmarn. Das erste Mal war 1908. 1912 ist er dort. Und er malt es aus einem ganz, ja, ungewöhnlichen Winkel. Nämlich, ich bin fast davon überzeugt, dass er in seiner Wohnung ist. Die war ja in dem Leuchtturm bei Staberhoek. Und dort kannte er über die ganze Küste gucken. Und es ist ja an der südöstlichsten Küste, ist ja dieser Leuchtturm. Und der Blick geht sozusagen über die Insel, die auf die linke Seite rüber Richtung Westen. Und rechts sieht man noch ein ganz bisschen Strand. Also es ist sozusagen, er versucht es von oben wie so mit so einem Fischei irgendwie so einzufangen. Das würde ich sagen, sind die drei. Dann ist natürlich ganz wichtig, ist natürlich der Kolbe, und ist auch ganz wichtig natürlich die Skulptur von Marx, die ein Unikat ist. Also ich denke, da gibt es schon das eine oder andere. Hoffen wir natürlich, dass sich das entwickelt. Und was bei den Zeichnungen angeht, da gibt es natürlich ein fantastisches Blatt von Schlemmer. Also Breslauer Zeit, würde ich sagen, 1934 noch, bevor er ja dann gehen musste aus Breslau und nach Berlin geht. Also das sind alles so Dinge, wo ich denke, der Friedrich, einfach wunderbar. Oder Schinkel, eine Druckgrafik von Schinkel, das ja auch nicht so häufig ist, von 1910, wo Schinkel einen wunderschönen großen eine Buche darstellt, und dahinter ist eine gotische Kirche. Also was damals so wichtig war, dass die Gotik wieder so hoch zelebriert worden ist, nicht zuletzt durch Goethes Werben für die Gotik und alle Leute eben im gotischen Sinn irgendwie gedacht haben, also auch Schinkel. Also das sind so ein paar Dinge, die da so mit reinspielen, und ich denke, es wird eine Auktion werden, wo ja eigentlich Liebhaber gefragt sind, aber auch Connoisseure, die etwas für sich entdecken. Und das ist eigentlich das Spannende jetzt an dieser ganzen Geschichte, die wir in einem Katalog jetzt vorbereiten und hoffen, dass wir damit viele Menschen ansprechen.
Sehr schön erklärt. Lieber Mario, dann kommen wir nämlich jetzt auch schon zu unseren letzten beiden Fragen. Du guckst schon ratlos.
Ja.
Denn du weißt natürlich, wie sie lauten. Die erste lautet: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
So viele Museen gesehen in meinem Leben. Aber mich hat eigentlich eins sehr beeindruckt aufgrund seiner Fülle, den Möglichkeiten, die Welt, die Kunstwelt zu durchwandern. Und das ist Metropolitan in New York. Weil es eben alles hat von den ganz frühen, ja, wie soll ich sagen, Kunstentwicklungen vor, weiß nicht, 2, 3, 4, 5.000 Jahren und eben bis heute, wo die amerikanische Moderne sehr stark ist und das ein Haus ist, was mich eigentlich als, ja, Kunsthistoriker, als Interessent immer fasziniert hat. Natürlich gibt es keine Abteilung, die überwältigend groß ist, wie dann zum Beispiel das MoMA, ja, wo dann auf nur eine bestimmte Zeit gesammelt wird, wurde ja erst ab 1900, ja, Mitte 30, Anfang der 30 Jahre ja gegründet. Und das ist was völlig anderes. Aber hier ist so dieser ganze Komplex ist einfach da. Man kann natürlich auch den Louvre nehmen, nicht? Aber das Metropolitan hat nochmal ein bisschen eine andere Atmosphäre als der Louvre.
Sehr schön. Und zu guter Letzt, Mario, wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk schenkte, du kannst dir jedes aussuchen, das du haben willst. Welches würdest du dir dann aussuchen?
Ja, das wäre, glaube ich, ganz schwer. Ich würde mir auf jeden Fall ein Kunststück aussuchen wollen, das von Beckmann stammt und das andere vielleicht von Kirchner.
Wieso denn jetzt zwei?
Ich würde zwischen den beiden dann versuchen auszuwählen und würde dann, glaube ich, beim Potsdamer Platz von Kirchner landen, hier in der Nationalgalerie, weil das komplexeste Bild eigentlich ist, wo ein Künstler eine Stadt 1914 einfängt, also zu Beginn des Ersten Weltkrieges, beziehungsweise in dieser Zeit, wo das ja alles schon ein bisschen so gewabert hat, und er dort nicht nur versucht, den Ort zu markieren, sondern auch die Personen, die er da reinstellt, nämlich die beiden Personen, Erna und Gerda, die Geschwister Schilling. Erna ist ja seine Frau. Gerda ist eine Tänzerin, die auch dazugehört, die dann aber verschwindet irgendwann in Anfang der 20er Jahre. Jedenfalls ist das ein Inbegriff von Berlin. Das wäre sicher ganz wichtig. Und ja, und das andere darf ich mir dann nicht mehr wünschen.
Mario, wir danken dir für dieses schöne Gespräch und freuen uns auf die Auktionen.
Ja, das wünsche ich auch. Es wird ja auch jetzt noch erstmal jetzt fertig, der Katalog wird gemacht. Und dann wird es auch ein bisschen reisen. Es wird Vorbesichtigungen geben in Zürich, in Frankfurt und natürlich in Düsseldorf, Hamburg und hier. Und wir hoffen, dass wir eigentlich viele Menschen damit ansprechen können.
Vielen, vielen Dank. Das war Folge 118 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. Alle 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.